ARD.
SWR Kultur. Forum.
Welterbe am Bodensee. 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau, am Mikrofon Gregor Papsch. Wir reden heute über eine besonders dunkle Epoche der europäischen Geschichte, die des frühen Mittelalters. Dunkel nicht etwa deshalb, weil es damals besonders schlimm zugegangen wäre, sondern weil wir kaum etwas über diese Zeit wissen. Es gibt nur wenige Quellen, kaum etwas Verlässliches. Aber natürlich ist viel passiert damals. Zum Beispiel wurde auf der Bodenseeinsel Reichenau im 8. Jahrhundert eines der bedeutendsten Klöster des Mittelalters gegründet, angeblich von einem irischen Wanderbischof namens Pirmin im Jahr 724. Das war genau vor 1300 Jahren und dieses Jubiläum wird jetzt mit einer großen Landesausstellung in Konstanz und an den Reichenauer Originalschauplätzen gefeiert. Was machte die mittelalterliche Abtei einst so mächtig und was zeugt heute vom damaligen Ruhm? Darüber sprechen wir in diesem Forum hier auf SWR Kultur. Mit dabei ist der Historiker Marvin Gedig. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Badischen Landesmuseum in Karlsruhe hat er die Konstanzer Ausstellung mit kuratiert und begleitet sie mit dem Podcast Mönchsgeflüster. Bei uns ist die Schriftstellerin Tanja Kinkel. Viele kennen sie als Bestsellerautorin von historischen Romanen, zum Beispiel Die Löwin von Aquitanien oder Die Puppenspieler. Und ich begrüße Professor Dr. Steffen Patzold. Er lehrt mittelalterliche Geschichte an der Universität Tübingen. Herr Patzold, die Reichenau ist Weltkulturerbe. Dort ist über Jahrhunderte nicht nur Kirchengeschichte geschrieben worden. Wir werden das ausführlich behandeln gleich. Können Sie schon mal ganz kurz andeuten, was diese mittelalterliche Abtei so bedeutsam gemacht hat?
Na, diese Klöster sind interessante Zentren, weil sie eben nicht nur Gebetsfabriken sind, sondern gleichzeitig Kulturzentren, die großen Bibliotheken ihrer Zeit. Das sind Hotels für hochrangige Gäste, da sind Kaiser und Könige abgestiegen, das sind Wirtschaftsunternehmen, die Reichenau war reich. Und außerdem hat mein Kollege Konrad Leiser einmal den schönen Satz gesagt, Klöster sind wie Kühlschränke. Wenn die Tür zu ist, weiß man nie, ob das Licht aus ist. Und so ähnlich muss sich das für Herrscher und Magnaten angefühlt haben. Das sind interessante Orte.
Herr Gedig, wie viel Mittelalterglanz ist denn heute noch auf der Reichenau zu erleben?
Ich glaube, auf der Reichenau ist heute noch sehr, sehr viel Mittelalterglanz zu erleben. Wir hatten ja schon kurz angesprochen, dass die Insel auch Weltkulturerbe ist. Also da mit den drei romanischen Kirchen ist da sicher noch einiges zu sehen. Wir haben auch die Münsterschatzkammer vor Ort mit den Reliquiaren und Schreinen, die ja auch immer noch auf den Prozessionen herumgeführt werden. Also die Geschichte der Klosterinsel geht auf jeden Fall weiter und man kann davon heute noch viel sehen.
Die Insel als Ganzes und auch Teile der berühmten Klosterhandschriften sind heute Weltkulturerbe. Was gibt es in den kommenden Monaten zu sehen am Bodensee? Vielleicht nennen Sie mal zwei, drei Highlights.
Naja, also wir zeigen eben nicht nur die Klosterinsel als Weltkulturerbe, sondern auch fünf dieser erwähnten Prachthandschriften, die zum UNESCO-Weltdokumentenerbe gehören. Das sind auf jeden Fall Highlights, die vor Ort zu sehen sind. Sie kehren teilweise seit über 1000 Jahren zum ersten Mal zurück an den Ort ihres Entstehens. Und darüber hinaus haben wir viele schöne weitere Exponate aus Elfenbein, Goldschmiedekunst, aber auch sehr alltägliche Dinge, die uns einen Eindruck davon vermitteln, wie Klosterleben und Klosterkultur im Mittelalter aussah.
Tanja Kinkel, einige Ihrer historischen Romane spielen ja schon im Mittelalter. Jetzt haben Sie sich mit der Geschichte der Abtei Reichenau beschäftigt. Herausgekommen ist unter anderem der Erzählband Reichenau, Insel der Geheimnisse. Was fasziniert Sie an der Klosterinsel?
Die große, große Zahl an interessanten Persönlichkeiten, Spannungsfeldern. Als ich vom Landesmuseum gefragt wurde, ob ich mich denn mit der Reichenau auskenne, musste ich damals noch zugeben, ich wusste herzlich wenig vor ihr, 2022 war das, und habe dann angefangen zu recherchieren und konnte bei unserem nächsten Gespräch gleich melden, ja, ich habe Blut geleckt, ich möchte unbedingt mitmachen. Dieser Kulturreichtum ist natürlich die eine reizvolle Seite. Die andere ist auch, was für unterschiedliche Persönlichkeiten Sie da finden. Da haben Sie natürlich Hamann Contractus, der Stephen Hawking des Mittelalters, hat jemand mal in passenderweise genannt. Genau. Aber Sie haben auch sehr ungenannte Personen, die man eben als Romanautorin, wie das ich und meine Kolleginnen sind, die wir in diesem Band zusammengekommen sind, machen können. Personen, über die wir meistens nur den Namen wissen. Meine Kollegin Heidi Rehn hat zum Beispiel entdeckt, dass es tatsächlich auch jüdische Pächter in der Spätzeit der Reichenau gab, was an sich schon mal eine sehr reizvolle Konstellation ist. Und dann fragen wir uns natürlich alle, wer waren jetzt eigentlich konkret die Fälscher, die zu Zeiten der Fälscherwerkstatt tätig waren und wie kam es dazu? Was motivierte die Fälscher? Dann hat es tatsächlich ja auch Mord und Totschlag gegeben. Nicht nur ein, sondern zwei Äbte innerhalb eines Jahres hat es erwischt. Und das schreit natürlich nach einer Ermittlung. Da hat dann eine meiner Kolleginnen einen sehr spannenden Kurzgeschichtenkrimi mit einem Augenzwinkern geschrieben. Also Sie sehen, also für eine Romanautorin viel
Stoff. Ein ganzer Kosmos, auf den Sie sich da einlassen konnten. Sie haben eben schon gesagt, Sie wurden von der Ausstellung gefragt. Sie haben auch für die Ausstellung fiktive Dialoge mit historischen Figuren geführt. Die sind dann zu einem Hörspiel verwoben und man kann jetzt während der Schau mit Tanja Kinkel auf den Ohren über die Reichenau spazieren und Geschichte nochmal anders erleben. Ganz kurz, was ist denn da zu hören?
Also ich dachte mir, man vermittelt einfach über emotionale Begegnungen Leuten, die sich nicht ohnehin schon mit den Themen und mit den Personen auskennen, besser und eindringlicher als mit Lexikatexten. Mhm. Es ist schon ein Unterschied, wenn Sie zum Beispiel einen Sachtext haben, der Ihnen sagt, in der Reichenau waren auch einige der Geißeln, nachdem Karl der Große die Sachsen besiegt hat, untergebracht. Oder wenn Sie zwei Kinder von sächsischen Fürsten, die auf der Reichenau als Geiseln gehalten wurden, sich unterhalten hören. Mhm. Das ist an sich schon wieder eine ganz andere Situation. Und solche Situationen können Sie dann hören, während Sie an den entsprechenden Stellen vorbeilaufen. Oder Sie können sich die App natürlich auch schon vorher runterladen, wenn Sie das möchten. Es ist nicht eine, die nur auf der Reichenau funktioniert.
Genau, die Infos gibt es alle bei uns auf der Homepage swrkultur.de/forum. So, jetzt aber zurück ins Jahr 724, ein magisches Datum für die Reichenau. Herr Patzold, vom dunklen Mittelalter habe ich schon kurz gesprochen. Wie verlässlich ist denn dieses Gründungsdatum überhaupt, beziehungsweise wie konstruiert das Jubiläum?
Das Datum, das Jahr 724, ist gut eingeführt seit dem 11. Jahrhundert. Wird das als Datum genannt, aber es ist, Sie haben es schon gesagt, eine schwierige Zeit für uns Historiker, wenn wir ganz exakt etwas sagen wollen. Vielleicht kann ich kurz erzählen, worauf dieses Datum am Ende beruht. Wir haben keine echte Gründungsurkunde, die das nennt, sondern wir haben einen Visionsbericht, der 100 Jahre später entsteht. Wir wissen, dass der Reichenauer Klosterlehrer Wetti im Herbst 824 gestorben ist. Wir wissen das, weil er kurz vor seinem Tod ins Jenseits entrückt wird und dann auf dem Totenbett seinen Mitbrüdern noch darüber berichtet, was er da im Jenseits geschaut hat. Das wird aufgeschrieben. Einer seiner Schüler, Walafrid Strabo, fasst das in Verse. Und in dieser Versfassung gibt er eine Liste der Äbte von der Gründung bis zu diesem Jahr 824. Und er zählt nicht nur die Äbte auf, sondern er gibt dazu auch jeweils an, wie viele Jahre lang sie Abt gewesen sind. Und wenn man diese Angaben der Jahre für diese Äbte zusammenzählt, dann kommt man genau auf die schöne runde Summe von 100 Jahren. Und wenn man von 824 zurückrechnet, ist man 724. Reiner Zufall ist eine schöne Frage, ist ein schönes Datum. Es gibt Kollegen, die sagen würden, es ist vielleicht zu schön, um wahr zu sein. Aber nun feiern wir schon 1924, 1200 Jahre Reichenau. Dann finde ich, ist das ein guter Anlass, 2024, 1300 Jahre Reichenau zu feiern.
Ja, Herr Giddig, es gibt zwei, drei wichtige Quellen. Herr Patzold ist eben drauf eingegangen. Darunter ist auch das sogenannte Verbrüderungsbuch des Klosters auf der Reichenau. Und wenn ich das richtig verstehe, dann war das so eine Art analoges Facebook. Da hat das Kloster Freunde und Gönner gesammelt. Was hat es damit auf sich?
Ja, das Verbrüderungsbuch, wie Sie vollkommen zu Recht sagen, ist so eine Zusammenführung von Freunden, Bekannten, Wohltätern, Stiftern etc. Der Reichenau. Also da hat man aber auch nicht erst 824 mit angefangen, sondern das geht auch schon einige Jahrzehnte vorher los, dass man die sogenannten Gebetsverbrüderungen schließt. Also ganz nach dem Sinne, wenn ich für dich bete und für mich und du für dich und auch für mich, dann ist schon zweimal für uns gebetet und das ist besser fürs Seelenheil. Also das mal an der Stelle da ganz einfach heruntergebrochen. Und entsprechend hat die Reichenau bereits im frühen 9. Jahrhundert über 50 von diesen Gebetsverbrüderungen. Es kommen dann noch weitere 50 im Laufe der Jahrhunderte dazu, also über 100 Klöster und christliche Gemeinschaften, die da eingetragen sind. Und hinzu kommen dann noch ganz viele Laien und Wohltäter, also Herrscher, Herrscherinnen, lokale Adlige, Bischöfe, Äbte aus ganz Europa, sodass wir bei insgesamt 38.000 Namen landen, die da in diesem Verbrüderungsbuch verzeichnet sind. Und das beinhaltet einfach unglaublich viele spannende Geschichten. Man muss sich fragen, warum wurden manche Leute eingetragen, warum wurden manche Leute nicht eingetragen, und es ist wirklich ein Who is Who des Früh- und Hochmittelalters und führt uns vor Augen, wie gut vernetzt diese Klosterinsel Reichenau eigentlich war in komplett Europa, muss man sagen.
Was wissen wir denn vom angeblichen Klostergründer eigentlich, genau dem heiligen Pyramiden? Wer mag denn mal die wundersame Geschichte der Klostergründung erzählen? Frau Kinkel, wollen Sie das als Romanautorin, können Sie das vielleicht besonders gut?
Aber wissen Sie, ich habe mich darum gedrückt, eine Gründungsgeschichte zu schreiben, eben weil Pirmin so geheimnisvoll ist und dass es mehrere Theorien gibt. Und wenn man eine Kurzgeschichte oder einen Roman schreibt, muss man sich für eine von denen entscheiden. Aber was ich gemacht habe, war, einen Dialog zu schreiben zwischen Hermann Contractus und seinem Schüler, wo sie darüber rätseln, wo denn nun Pirmin eigentlich herkommt, und dann unterbrochen werden von einem Kollegen im Skriptorium, der sagt, nein, ihr habt beide Unrecht, ich habe nochmal eine dritte Theorie, und auf diese Weise konnte ich verschiedenste Theorien unterbringen. Irisch ist eine, sächsisch eine andere. Dann gibt's die spanische Theorie, die bei den Quellen, die ich gelesen hatte, ziemlich plausibel klang. Aber ich habe natürlich auch eine Vorliebe für die Outlier-Theorie, dass er in Wirklichkeit ein Däne war. Aber was auch immer er war, er kam mit etwa 40 Mönchen schließlich auf die Reichenau und hat angeblich als erstes Schlangen und ähnliches.
Allerlei Gewürm heißt es,
glaube ich. Ja, allerlei Gewürm. Also das ist natürlich klassisch im Stil des heiligen Patrick in Irland. Sowas gehört zu der, wie man neudeutsch sagen würde, Origin-Story von so manchem heiligen Ort. Aber er ist nicht lange geblieben, Pirmin, sondern nach 3 Jahren schon weitergezogen, um weitere Klöster zu gründen. Und dass er nicht auf der Reichenau begraben wurde, hat natürlich langfristige Auswirkungen gehabt.
Das große Problem, was man so aus Sicht der Geschichtswissenschaft hat, ist natürlich, dass der älteste Text, der uns diese Geschichte erzählt, schon so weit weg ist von der Gründungszeit. Also der stammt aus der Mitte des 9. Jahrhunderts. Und wenn wir uns überlegen, wie das wäre, wenn wir aufgrund von mündlicher Überlieferung über die Zeit Wilhelms II. Heute was sagen sollten, dann würde da wahrscheinlich auch eine schöne Geschichte bei rauskommen. Also diese Vita erzählt eben von einem Alemannen, der auf den schönen Namen Sindlatz hört. Und der hat Besitz in dieser Bodenseeregion, und der lauscht eines Tages auf einer Reise Pirmins Predigt und ist so beeindruckt davon, dass er diesen Pirmin gewinnen möchte für seine Region und ihn dann überredet, kann man vielleicht sagen, dort zu predigen. Pirmin will das erst nicht, weil er weiß, dass man das eigentlich nicht darf, als Bischof in einer fremden Diözese predigen, aber dann holt man die Erlaubnis des Papstes ein, man holt die Erlaubnis des Königs ein, und dann zieht man eben da an den Bodensee. Und Sindlatz ist erstmal auch entsetzt, dass der Heilige auf die Idee kommt, er will ausgerechnet auf die Insel, die doch voller Würmer ist. Und dann kommt diese schöne Vertreibungsgeschichte. Es müssen übrigens ziemlich viele gewesen sein. Wenn ich mich richtig erinnere, steht in dem Text, dass 3 Tage lang die Oberfläche des Bodensees von Schlangen bedeckt gewesen sei.
Tja, man fragt sich, Herr Gedig, warum eigentlich dann gerade die Reichenau?
Ja,
das stimmt, also, was Herr Patzold sagte. Also ich glaube, 40 Mönche mussten erstmal ordentlich ausmisten. Da vermutet man nicht unbedingt eine Schaltstelle Europas, ne? Also warum die Reichenau?
Ja, aber da greift aber auch dann die neuere Forschung, würde ich sagen. Denn dieser Urwaldgedanke oder dieser schlangenverseuchte Ortgedanke, der ist gar nicht mehr so zutreffend, sondern man kann durchaus inzwischen aufgrund der Bauforschung zuletzt sagen, dass auf der Reichenau Vorbesiedlung stattgefunden hat. Also es war kein verlassener Ort. Es ist die Überlegung, ob dieser von Herrn Patzold erwähnte Sindlatz, ob das ein Adliger war, der Pirmin geholt hat, ob das vielleicht, ich glaube, es gibt auch einen Überlieferungsstrang, der Sindlatz als eine Art Prediger ausweist, also dass es womöglich sogar schon eine Art Vorzelle gab, die dann durch Pirmin zu einem richtigen Kloster ausgebaut wurde. Und die Reichenau selbst, nun, Konstanz war ja schon Bischofsstadt, also es war jetzt auch nicht so abgelegen, wie man sich das heutzutage vorstellt. Man war sehr gut gelegen, der Seerhein läuft direkt vor der Insel entlang, also man war auch sehr gut verbunden mit dem restlichen Frankenreich. Man lag auch gleichzeitig gewissermaßen am Fuß der Alpen, also entsprechend die Pässe dann nach Italien, was auch in karolingischer Zeit immer wichtiger wird, weil da die Langobarden unterworfen wurden und dann entsprechend die Karolinger da herrschen und natürlich auch ihre Leute installieren wollen. Und die Reichenau hat dann auch sehr gute Kontakte nach Oberitalien, was wir auch in der Ausstellung an verschiedenen Punkten zeigen. Und insofern war das, glaube ich, gar nicht so abwegig, dort ein Kloster zu gründen, auch ja quasi so eine Art Vorposten hier zu haben, weil es ja doch auch eine Herrschaftsstütze der Karolinger war.
Wir können jedenfalls festhalten, Pirmin, der Mann, hatte im wahrsten Sinne eine Mission. Er hat ja nicht nur die Reichenau gegründet, sondern, wenn ich das richtig weiß, gleich noch mehrere andere Klöster dazu. Hornbach in Rheinland-Pfalz, Murbach im südlichen Elsass, Gengenbach in der Ortenau und Schwarzach bei Baden-Baden.
Zumindest legendarisch. Also bei Hornbach und Murbach ist man sich relativ einig. In dieser Vita Pirminii werden noch insgesamt 12 Klöster angesprochen. Der Autor weiß gar nicht selbst so genau, welche 12 das jetzt unbedingt sein sollen. Und zum Beispiel das erwähnte Gengenbach und Schwarzach. Also da ist fraglich, inwieweit Pirmin da wirklich selbst aktiv war. Also das sind auch teilweise Klöster, die dann von Pirmins Schülern geprägt oder gegründet worden sind, beispielsweise vom Bischof von Straßburg. Und da kann dann sein, dass man sich vielleicht eher für den legendarischen und heiligen Klostergründer, der vielleicht eine größere Strahlkraft hatte, in der Geschichtsschreibung entschieden hat und nicht für den etwas nachgeordneten Schüler. Also da ist auch viel Legendenbildung vermutlich dabei.
Die Texte, die dienen ja dazu, genau gewissermaßen Reklame, Werbung zu machen für einen solchen Heiligen. Aber es ist schon interessant, finde ich, dass die Vita gar nicht auf der Reichenau entsteht, sondern eben in Hornbach und trotzdem den Ort lobt. Also als die Schlangen dann einmal weg sind, ist es ein wunderbarer Ort mit fließendem Wasser, waldreich, es gibt den guten Wein, all das wird lobend hervorgehoben in dem Text.
Und welche Rolle hat Christianisierung gespielt? Der Missionsgedanke, Frau Kinkel, war da die Reichenau sozusagen, sollte das ein Vorposten sein für die Christianisierung in Alamannien?
Es hat sicher eine Rolle gespielt. Es war nicht der Beginn der Christianisierung in Alamannien. Aber was ja auch einige Zeit lang umstritten war, ist, inwieweit jetzt Pirmin welchem Patron am meisten verpflichtet war, sprich dem alemannischen Herrscher oder Karl Martell. Das war eine politische Spannung.
Der fränkische Hausmeier.
Ja. So ist es. Aber ja, das waren Mönche, die im wörtlichen Sinn noch missioniert haben. Ich glaube aber auch, was wir niemals aus dem Blick verlieren sollten, ist, wie vernetzt, wie europäisch vernetzt das Ganze war. Denn egal, welche Theorie über Pirmins Herkunft stimmt, er kam, wie wir heute sagen würden, aus einem anderen Land und teilweise einem anderen Kulturkreis und hat trotzdem genügend Anhänger, Mitbrüder gefunden, um mit ihnen diese Klöster gründen zu können. Es war im wörtlichen Sinn, was ja katholisch bedeutet, eine Universalreligion, die sich da verbreitet hat damals.
SWR Kultur, Sie hören das Forum und da reden wir heute über das Welterbe am Bodensee, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau, mit der Schriftstellerin Tanja Kinkel, mit dem Historiker Marvin Gedig und dem Mittelalterexperten Professor Steffen Patzold von der Uni Tübingen. So, jetzt heißt es, im Jubiläumsjahr soll vor allem, und das ist hier gerade auch schon angeklungen, die europaweite Bedeutung der Abtei gewürdigt werden. So sagt es der Direktor des Badischen Landesmuseums Karlsruhe, Eckhard Köhne, denn, Zitat, die Abtei sei ein Netzwerk der Diplomatie und des Glaubens gewesen. Herr Gedig, wie ist denn der rasante Aufstieg der Abtei zu erklären? Ich glaube, nur 3 Generationen nach der Gründung war die Reichenau schon, ja, wie Sie vorhin schon sagten, wichtiger Dreh- und Angelpunkt im Südwesten.
Genau, auf die Gebetsverbrüderung, das Verbrüderungsnetzwerk, Verbrüderungsbuch sind wir ja schon zu sprechen gekommen und auch auf die Tatsache, dass die Reichenau eine Herrschaftsstütze für die Karolinger war, also da die Mönche und Äbte wirklich auch am kaiserlichen Hof tätig waren in verschiedenen Funktionen, auch als Diplomaten, die dann teilweise auch nach Byzanz gereist sind und entsprechend wurde auch natürlich dieses Kloster Reichenau sehr stark von dieser Herrscherdynastie gefördert, wurde mit entsprechenden Privilegien ausgestattet und war auf ganz verschiedene Weise wichtig für die Karolinger, die hier sicherlich einerseits ja einen gewissen Kader an Personal gefunden haben, aber dann natürlich auch in den Klöstern eine Möglichkeit gefunden hatten, um so wichtige Themen wie auch das Totengedenken zu verankern, was hier im Frühmittelalter doch eine wichtige Rolle gespielt hat.
Was natürlich man nicht übersehen sollte, ist, dass diese Mönche, diese Äbte dann wirklich das heiße diplomatische Eisen aus dem Feuer holen mussten. Es wurde Byzanz erwähnt. Es war ja ein Abt der Reichenau, der die verfängliche Aufgabe hatte, dem oströmischen Kaiser zu erklären, wie Karl der Große dazu kommt, sich zum weströmischen Kaiser zu erklären. Mit anderen Worten, die Byzantiner hätten das durchaus als Anlass zu offenen Feindseligkeiten nehmen können, denn sie sahen ihren Kaiser als den einzigen römischen Kaiser. Und dann kommt dann jetzt ein Franke daher und wird vom Papst zum König der Römer und zum Kaiser erklärt. Was bedeutet das? Und da war es ein Abt der Reichenau, der das zu erklären hatte. Nein, so ist es nicht gemeint gewesen.
Also ein Abt als Diplomat auf der Reichenau wurde also durchaus Politik gemacht oder eben vermittelt. Herr Patzold, wie abhängig war die Reichenau von den politischen Verhältnissen oder war es andersrum, mussten die weltlichen Herren vor den Äbten zittern?
Na, zittern ganz sicher nicht. Ich glaube, dass man das aber nicht allzu sehr als so ein Top-Down-Verhältnis sich vorstellen darf. Und vielleicht könnten wir auch noch sagen, dass der Reichenau ja im Laufe des 9. und 10. Jahrhunderts dann zwei ziemlich bedeutende Heiltümer zukommen. Also zum einen Reliquien des heiligen Markus, des Evangelisten, und dann die Heilig-Blut-Reliquie, die bis heute eine große Rolle auf der Reichenau spielt. Und ich glaube, dass man die Bedeutung dieser Klöster nicht nur verstehen kann, wenn man sagt, das sind politische Zentren, sondern man muss tatsächlich ernst nehmen, dass viele Menschen der Meinung waren, wenn sie an diese Klöster etwas stiften, wenn sie etwas schenken, und zwar Grundstücke, Land, dann sichern sie sich damit das Seelenheil. Und dafür spielen solche Reliquien eine große Rolle, weil die vermitteln bei Gott dieses Seelenheil.
Ich glaube, man muss sich das zeitgenössisch ein bisschen auch mal vor Augen führen, dass hier die Gesellschaft, die fränkische Gesellschaft, bereit war, Ländereien, Stiftungen etc. an das Kloster zu geben, damit dieses Kloster sich leisten konnte oder die Mönche sich leisten konnte, so viel Zeit ihres Tages mit dem Gebet zu verbringen und ja, schlicht und ergreifend nicht mehr unbedingt in der Lage waren, sich wirklich selbst zu versorgen, sondern da auf die Erträge auch dieser Ländereien angewiesen waren. Also es war so ein gesellschaftlicher Tauschhandel und das zeigt sehr schön, dass das als elementarer Teil auch des Zusammenhalts gesehen wurde, dass das Gebet der Mönche und Nonnen auch als eine Art Reichsdienst und als Friedenssicherung verstanden wurde.
Wir schauen gleich in diesen Kosmos der Reichenau hinein, gucken ein bisschen, wie die Mönche eigentlich damals gelebt haben und gearbeitet haben. Eine Frage vielleicht doch noch, Herr Patzold, zur Außenwirkung des Klosters. Sie haben, glaube ich, vorhin davon gesprochen, ein Hotel für Politiker. Jedenfalls kann man, glaube ich, festhalten, da gingen wichtige Menschen ein und aus. Es war mitunter ein Tummelplatz für Promis, kann man vielleicht sagen. Ich glaube, Karl der Große mit Gemahlin war dort, auch der Reichenau. Wer ist denn da noch zu nennen?
Also wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, das hat der Gedig schon gesagt, dass die Reichenau verkehrsgünstig liegt. 774 erobert Karl der Große das Langobardenreich und fortan ist Norditalien Teil dieses Reiches und bleibt in engen Bezügen. Und mit der Erneuerung des Kaisertums im 10. Jahrhundert gerät es dann eben endgültig wird es ein Teil des Heiligen Römischen Reiches. Und auf diese Art und Weise wird die Reichenau zu einem interessanten Ort, wenn man entweder nach Italien reisen möchte als König oder Kaiser oder aus Italien wieder zurückkommt. Und deswegen haben wir eine ganze Reihe von Herrscheraufenthalten. Ich weiß, dass Sie sich, Herr Papst, mit Otto III. beschäftigt haben. Auch der war auf der Reichenau.
Ja. Und vor allem seine Schwiegertochter, Theophanu.
Richtig. Und das Kloster selbst hat ja auch durchaus Promis hervorgebracht. Hermanus Contractus haben Sie schon genannt, Frau Kinkel. Wir müssen über diesen Mann ein paar Worte verlieren. Ein, kann man glaube ich heute sagen, Universalgenie. Contractus, so genannt der Lahme, weil er durch eine körperliche Lähmung beeinträchtigt war. Er hat eine Notenschrift erfunden, Kalenderberechnungen angestellt, wollte ein Astrolabium bauen. Er hat eine bedeutende Chronik verfasst. Was war das für ein Mann?
Er war, wie Sie richtig sagen, ein Universalgenie, aber er war gleichzeitig auch schwerbehindert. Also es war nicht nur eine Lähmung in dem Sinn, dass er vielleicht hin und wieder Fußschmerzen hatte und eine Krücke gebraucht hat. Den Beschreibungen seines Schülers Berthold nach war es wirklich eine so starke Lähmung, dass er ohne Fremdhilfe, ohne Brüder, die ihn trugen oder Gefährt, nicht von einem Raum in den anderen gekommen ist. Und das schon seit früher Kindheit. Er war jemand, der also, wenn er nicht Mönch gewesen wäre und nicht natürlich auch Sohn eines adligen Hauses, wenn er als Sohn eines Bauern zum Beispiel zur Welt gekommen wäre, vielleicht gar nicht seine Kindheit überlebt hätte. Er war jemand, der sprachbehindert gewesen sein muss und trotzdem diese unglaubliche Klarheit des Gedankens hatte. Er war jemand, von dem wir tatsächlich auch Eindrücke der Persönlichkeit haben, was ja von nicht vielen mittelalterlichen Persönlichkeiten in dieser Form so schön überliefert ist. Zum Beispiel, wenn Hermann in seine Weltenchronik einbaut, nicht nur seine eigene Geburt, sondern die Hochzeit seiner Eltern und den Tod seiner Mutter vor allem und dann ein absolut rührendes Gedicht auf seine verstorbene Mutter folgen lässt. Das ist dann so ein, als ob eine Schranke geöffnet wird und man sieht, durch das Weltgeschehen hindurch diese persönliche Geschichte, die übrigens auch zeigt, wie Hermann, der ja schon als Kind ins Kloster kam, immer noch seiner Geburtsfamilie offenbar genügend verbunden gewesen sein muss, um mit seiner Mutter so in Kontakt zu bleiben. Ist ja dann auch später mit ihr beerdigt worden. Mhm. Er ist jemand, der auch Humor gehabt haben muss, Selbstironie. Da gibt es ein Gedicht von ihm, das richtet sich an die Nonnen, für die er auch einen Teil seiner Kompositionen gemacht hat, wo er sich den kleinen Hermann nennt. Und das ist eben auch mit einigem Augenzwinkern verfasst. Und das, wie gesagt, bei einer Existenz ohne moderne Medizin, wo jeder Tag, jeder Atemzug schmerzhaft für ihn gewesen sein muss.
Gleichzeitig und interessant ist da, wir haben viel von ihm schriftlich überliefert, aber er selber thematisiert diese Behinderung gar nicht. Also für ihn scheint das in seinem Schaffen gar nicht so die große Rolle gespielt zu haben, dass er das Bedürfnis hatte, sich dazu zu äußern oder das irgendwie festzuhalten.
Ja, wir wissen das von seinem Schüler, nicht von ihm selbst.
Hermann der Lahme, so viel können wir festhalten, der Stephen Hawking des Mittelalters, so wird er manchmal genannt. Einen Namen würde ich gerne noch einführen, Walafried Strabo, und andere könnten wir auch noch nennen, aber vielleicht noch zwei Sätze zu dieser herausragenden Persönlichkeit von der Reichenau.
Er war vor allem ein Dichter. Er war schließlich auch Abt der Reichenau, er war ein Diplomat, ein gutes Beispiel dafür, wie international die Reichenau war, denn er ist in Folge einer diplomatischen Mission beim Durchqueren der Loire gestorben, also in heutigen Frankreich. Er war auch jemand, der von seinem heute noch bei Reclam im Druck befindlichen Werk über den Gartenbau bis hin zu Heiligenvieten, bis hin, wie heute vermutet wird, einer der Mitverfasser des berühmten St. Galler Klosterplans war, der also eine große universale Bandbreite von Themen hatte. Er war der talentierteste lateinischsprachige Dichter seiner Zeit, und zwar, weil eben Latein damals bei sämtlichen Menschen, die noch geschrieben haben, die Standardsprache war, heißt das nicht nur für den deutschsprachigen Bereich, sondern in ganz Europa. Er war übrigens auch ein gutes Beispiel dafür, dass Diplomat zu sein durchaus verfänglich sein konnte oder das karolingische Herrscherhaus als Patrone zu haben, nämlich dann, wenn ein Nachfolgestreit einsetzt und man auf den falschen Karolinger setzt, was auch zu ein paar Jahren Exil geführt hat.
Es wäre Kultur. Sie hören das Forum. Da reden wir heute über das Welterbe am Bodensee. 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mit der Schriftstellerin Tanja Kinkel, die eben gesprochen hat, mit dem Historiker Marvin Gedig. Und bei uns ist der Mittelalter-Experte Steffen Patzold von der Universität Tübingen. So, ja, wie muss man sich die Reichenau im Mittelalter vorstellen? Sagen wir vielleicht um das Jahr 1000, Herr Patzold, eine Insel der Mönche, wie ging es dazu? Seit Umberto Ecos Roman Der Name der Rose haben wir ja so eine bestimmte Vorstellung vom Klosterleben im Mittelalter, von einem eigenen Kosmos, weit weg vom normalen Leben, aber wo es durchaus auch sehr menscheln kann. Muss man sich die Reichenau im Mittelalter so ähnlich vorstellen?
Gemenschelt hat es ganz sicherlich. Der Name der Rose spielt ein paar Jahrhunderte später und da habe ich als Historiker immer ein bisschen Mühe, das so übereinander zu blenden, weil auch im Mittelalter etwas passiert ist und sich Dinge entwickelt haben. Aber richtig ist, die Reichenau lebt nach der Benediktsregel. Und das heißt für die Mönche zunächst einmal 7-mal am Tag und 1-mal in der Nacht beten. Das ist der Psalter, der gebetet wird und der rhythmisiert den Tag. Und jeder, der den Namen der Rose gelesen hat, weiß, dass die Kapitel nach diesen Gebetszeiten aufgebaut sind. Also insofern stimmt das zumindest schon 1-mal ja. Und im Übrigen ist die Benediktsregel ein relativ kurzer, gut lesbarer Text, der dann weiter definiert, wie so die Ämterhierarchie aussieht, was ein Abt für Aufgaben hat und auch was zum Beispiel das Primkapitel leistet. Also nach dem Gebet der Prim treffen sich die Mönche. Das ist die Gelegenheit, bei der man seine Sünden bekennen kann, wenn man denn etwas falsch gemacht hat und auch entsprechend gestraft wird. Frau Kinkel hat das sehr schön in dem Kapitel über den Abtato verarbeitet in ihrem Buch. Wenn man das anschaulich lesen möchte, kann man sich das da sehr gut vorstellen. Vielleicht kann man auch noch die beiden Mönche Grimald und Tato nennen, die nicht ganz so in dem Kosmos sind, aber die wichtig sind für die Überlieferung der Benediktsregel. Das sind nämlich zwei, die im 9. Jahrhundert an den Hof reisen und dort eine Kopie nehmen desjenigen Exemplars der Benediktsregel, das sich Karl der Große hat zusenden lassen, aus Monte Cassino, also aus dem Kloster des heiligen Benedikt. Und man hat damals geglaubt, das sei eine Kopie von dem Exemplar gewesen, das der heilige Benedikt mit eigener Hand geschrieben habe. Und diese beiden Mönche, die beschreiben sehr genau, wie sie die Kopie nehmen und wie sie sie vergleichen mit anderen Benediktsregeln und Buchstaben genau anmerken, wo die Unterschiede sind. So präzise hat man auf diese Regel geschaut.
Vom Podcast Mönchsgeflüster habe ich schon kurz gehabt, Herr Gedi, es klingt ja schon so ein bisschen nach Umberto Eco. Da erfährt man bei Ihnen alles rund um das Leben im mittelalterlichen Klosterbetrieb, zum Beispiel auch, dass da sehr viel gebaut wurde eben. Also die Reichenau ist eben bekannt für diese wunderbaren Kirchen und ihre Wandmalereien in St. Georg beispielsweise. Wie wurde die Insel zur Klosterinsel?
Ja, also die drei heute noch existierenden Kirchen, St. Peter und Paul in Reichenau-Niederzell, das Münster in Mittelzell und auch St. Georg in Reichenau-Oberzell, das sind sicherlich schon mal gute Eckpunkte, um zu sagen, dass die Reichenau nicht nur ein Inselkloster, sondern wirklich eine Klosterinsel ist. Also die erstrecken sich auch heute noch, wenn man vom gegenüberliegenden Ufer schaut, über die gesamte Skyline, wenn man so möchte, der Reichenau. Aber Sie haben vollkommen zu Recht angesprochen, da ist noch mehr gebaut worden. Man spricht davon, dass so am Zenit oder in der Hochphase dieser Bautätigkeit an die 20 Kirchen und Kapellen auf der Reichenau gestanden haben müssen. Also nochmal einige mehr. Einige sind im Laufe der Zeit ins wachsende Münster integriert worden. Andere sind dann auch im 19. Jahrhundert, als man diese Kirchen schlicht nicht mehr gebraucht hat, abgerissen worden. Also es muss eine sehr reichhaltige Kirchenlandschaft und auch eine sehr reichhaltige Kulturlandschaft gewesen sein. Und ja, darüber spreche ich unter anderem mit Professor Untermann von der Uni Heidelberg in dem erwähnten Podcast.
Von der Reichenau stammt ja auch der sogenannte St. Galler Klosterplan, habe ich gelesen, eine Art Musterbauanleitung für den Kirchenbau. Gibt es eine Reichenauer Architekturschule, einen Reichenauer Stil?
Also man muss zunächst einmal sagen, dass dieser Plan wahrscheinlich nie dafür gedacht war, tatsächlich als Architekturskizze im heutigen Sinne verwendet zu werden. Mhm. Also es geht nicht darum, einen Grundriss zu zeichnen, den man nachbauen kann. In Meßkirch gibt es ja ein Projekt, was auf dieser Grundlage so etwas Ähnliches versucht, aber im Grunde genommen einführen will in die Arbeitstechniken des Frühmittelalters. Aber das war nicht die Funktion dieses Planes, sondern es geht um eine Idee von Mönchsein, eine Idee von Kloster, die da abgebildet wird.
Hm. Frau Kinkel, weiß man eigentlich, wie viel Betrieb im Mittelalter auf der Reichenau es gab? Also wie viele Mönche, wie viele Menschen insgesamt lebten da so zu Hochzeiten?
Da müssen Sie unterscheiden, von welcher Periode des Mittelalters wir reden. Es macht ja einen
Riesen. Sagen wir mal zu Glanzzeiten.
Ne? Ja, also eben. So. Es ist ja ein Riesenunterschied, eben wenn Klar. Sie sagen Glanzzeiten oder Spätzeiten. Wenn wir dann bei den Spätzeiten sind, sind nur noch zwei Anführungszeichen Mönche vorhanden. Zu Glanzzeiten haben Sie vielleicht an die 60 bis 80 sogar.
Über das Verbrüderungsbuch können wir sogar sagen, dass im frühen 9. Jahrhundert wir an die 120 gehen. Also da auch eine wichtige Quelle bezüglich der Mönchslisten, die da eingetragen wurden.
Von den kostbaren Handschriften müssen wir unbedingt noch reden, die auf der Reichenau entstanden sind. Dafür ist die Klosterinsel berühmt. Die Abtei hat da tatsächlich eine eigene Schreibschule hervorgebracht. Teile der Handschriften sind heute Weltkulturerbe. Herr Patzold, Oder wer möchte antworten? Was macht sie so besonders? Jetzt haben wir keinen Kunsthistoriker, dezidiert keine Kunsthistorikerin unter uns, aber diese Bilder springen ja wirklich ins Auge. Vielleicht können wir doch mal ein oder zwei Beispiele nennen, die einfach diese Schönheit illustriert.
Also zunächst mal sind das liturgische Bücher, also Bücher, die man braucht für den Gottesdienst. Und gleichzeitig sind es aber auch ganz hochrangige Geschenke und Gaben gewesen. Und man kann vielleicht eines, das sehr berühmt ist, nennen. Das ist ein Evangeliar, was heute im Aachener Domschatz liegt und eben ein Geschenk für Otto III. Gewesen ist, das einen ganzen Bilderzyklus hat mit Bildern aus dem Leben Jesu, aber gleichzeitig wahrscheinlich am berühmtesten ist für seine Darstellung des Kaisers selbst, der eben auf so einem Widmungsbild thront und umgeben ist von den Evangelistensymbolen. Das sind ganz herausragende Zeugnisse von Herrschertheologie aus dieser Zeit, die auch spannend sind, weil man ein bisschen versteht, was so ein Kloster eigentlich einem Kaiser mit auf den Weg geben kann, wenn es ein solches Buch ihm in die Hand drückt, das zunächst einmal nicht Propaganda nach außen ist, sondern ein Buch ist, was der Kaiser selber sieht in erster Linie. Eine Mahnung an den Kaiser, wie er sich als guter Christ zu verhalten hat, wenn er an der Stelle Christi in diesem Buch dargestellt wird.
Ja, und die Prachthandschriften der Reichenau zeichnen sich wirklich durch ihre Vielfalt in der Ornamentik, in der Motivik aus. Also da gibt es eine große Bandbreite, dann auch eine enorme Qualität einfach in der Ausführung. Also das ist nicht einfach nur aus unserer Warte darauf projiziert, sondern auch schon im Mittelalter wirklich so verstanden worden, weil wir an einigen Handschriften nachvollziehen können, dass die von hochrangigen Auftraggebern quasi auf der Reichenau bestellt worden sind. Also da sprechen wir von hochrangigen Äbten, Kaisern, Königen, Bischöfen, die ein sehr bewusstes Interesse oder ein sehr dezidiertes Interesse daran hatten, dass nun ausgerechnet das Kloster Reichenau Handschriften für sie fertigen soll. Und ja, wir sehen aber auch eine enorme Kreativität. Also wenn Sie jetzt einiges von unseren Plakaten vielleicht schon gesehen haben, dann sehen wir dann noch die Ecclesia, die personifizierte Darstellung der Kirche, die im Petershausener Sakramentar enthalten ist. Und das ist wirklich auch eine Eigenschöpfung dieser Malschule von der Insel Reichenau. Also da wurden nicht einfach alte Motive kopiert, sondern man hat sich auch was Neues überlegt. Und ich hatte inzwischen ja auch das Vergnügen, vor einigen dieser Prachthandschriften wirklich live zu stehen. Und wir arbeiten heutzutage viel mit Digitalisaten. Die helfen auch sehr, um diese Schätze einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Aber diese Farbintensität, die viele dieser Handschriften noch haben, als wenn sie gestern eigentlich gemalt worden wären, oder auch die Lichtreflexe, die ihnen die Goldtusche dann gibt, das kann man wirklich nur im Original wahrnehmen und sehen, und ist wirklich, glaube ich, ein sehr guter Grund und schöner Grund, mal nach Konstanz zu kommen und sich diese Ausstellung anzuschauen.
Und wer sich vorstellen möchte und wissen möchte, wie eben der Werdegang eines solchen Buches war und das auf anschauliche Weise, der kann das in der Kurzgeschichte, die Sabine Ebert zu dem Band Reichenau, Insel der Geheimnisse beigetragen hat, lesen. Mhm. Denn der Held ihrer Kurzgeschichte ist einer der Buchmaler zu Glanzzeiten der Reichenauer Schule. Und so hat sie in diese spannende Kurzgeschichte gleichzeitig auch ein Wie schafft man ein solches Buch, wie wird man Maler reingepackt, was wunderschön, spannend und sehr anschaulich.
Und das ist ja tatsächlich besonders schön bei diesen Kunstwerken, dass sich die Mönche, die also diese Dokumente, diese Handschriften erschaffen haben, dass sie sich selbst auch verewigen teilweise, also im Bild, aber wirklich auch im Text. Man kennt die Namen einiger der Künstler, oder?
Ja, das zeugt von einem sehr hohen Selbstbewusstsein auch dieser Mönche, die da tätig waren. Wir sind uns heutzutage nicht immer so ganz so sicher, in welcher Tätigkeit sie da gewirkt haben. Waren sie die Maler, waren sie die Schreiber, waren sie so eine Art Projektmanager? Also wir können durchaus nachvollziehen, dass da auch eine Arbeitsteilung stattgefunden hat, dass jeder Mönch so nach seinen eigenen Fähigkeiten daran mitgewirkt hat. Aber genau, bei der Reichenau fällt es wirklich auf, dass da im Vergleich relativ viele Handschriften konkreten Mönchen zugewiesen werden können und wir entsprechend auch diese Prachthandschriften aus der vor allen Dingen ottonischen Zeit dann in entsprechende Gruppen einteilen. Also Herr Patzold hatte das Liutaevangeliar in Aachen genannt, was dann eben Liut, nicht Otto der dritte Evangeliar heißt, sondern Liutaevangeliar, weil es nach dem ja Mitschöpfer, der sich in der Handschrift verewigt hat, benannt ist in der Forschung.
Herr Patzold, stimmt es eigentlich, ich habe das irgendwo gelesen, dass es zwischen der Reichenau und dem fast zeitgleich entstandenen Kloster St. Gallen immer so eine Art Konkurrenz gegeben hat und dass dann letztlich auch diese Konkurrenz dazu geführt hat, dass es mit dem Kloster Reichenau dann irgendwann bergab ging?
Das ist, glaube ich, ein bisschen zugespitzt formuliert. Mhm. Es gibt Freundschaft, es gibt in der Frühzeit Personalunion, also ganz enge Verbindungen zwischen St. Gallen und der Reichenau, einen engen Austausch von Büchern, von Literatur, von Wissen und von Personal. Und deswegen kann man die beiden eigentlich gemeinsam begreifen als so eine monastische Landschaft. Die liegen ja auch nicht weit auseinander. Mhm. Und richtig ist auch, dass es im Hochmittelalter Konflikte zwischen beiden Institutionen gibt. Darauf allein den Niedergang zurückzuführen, das wäre aber, würde ich behaupten, etwas zu zugespitzt.
Mhm. Wann ging es denn bergab mit dem Kloster? Also 1757 ist es aufgelöst worden, aber der Bedeutungsverlust hat schon früher eingesetzt, oder Herr Giddig? Oder wer möchte antworten?
Mhm. Ich würde sagen, Geschichte ist keine Einbahnstraße. Es gibt auf und ab auch noch nach der Glanzzeit
des 11. Jahrhunderts. Auf jeden Fall, es war ja nicht nur eine lineare Sache und vor allem, es gab immer wieder Versuche, den Verfall aufzuhalten, was ich auch immer als Stoff sehr interessant finde, wenn Leute sich gegen den Strom stemmen und denken, wir versuchen es noch einmal. Aber klar, es hat sich über Jahrhunderte hinweg hingezogen, würde ich sagen. Was mir immer wieder ins Auge stach, war wirklich, dass der Niedergang für mich ganz, ganz fest verbunden ist mit dem Adelsnobismus. Es ist kein Zufall, dass der letzte wirklich bedeutende große Abt der Reichenau, Bern, das war derjenige, der den größten Teil der Zeit von Hermann Contractus lang ab war und selbst auch sehr kreativ tätig war. Als Musikwissenschaftler würden wir heute sagen, unter anderem war der letzte Abt der Reichenau auch, der nicht aus dem Hochadel kam. Danach war das nicht mehr möglich. Als dann der Reformabt Friedrich von Wardenberg eingesetzt wurde, da wurde die Reichenau immerhin noch für den niedrigen Adel geöffnet. Und es gab nochmal ein kurzes Aufblühen, es gab nochmal eine Reformbewegung. Aber dann ging es schon wieder bergab und auch eben, weil sich der Hochadel durchsetzen konnte.
Vielleicht können wir noch ein klein bisschen ergänzen. Es ist so, dass ab dem 11. Jahrhundert, dem 12. Jahrhundert es eben neue Formen von Mönchtum gibt. Das ist eine Zeit der Experimente und die Reichenau hat eigentlich ein ganz ähnliches Problem wie viele andere dieser alten Reichsklöster, die da im 8. 9. Jahrhundert entstanden sind. Die wirken nicht mehr sozusagen topmodern, attraktiv, heilsversprechend wie etwa die Zisterzienser, die dann da auf den Markt kommen und plötzlich viel heilsversprechender wirken. Also gerade das, was den großen Erfolg am Anfang ausgemacht hat, das geht dann eben in dieser Zeit verloren. Und da ist die Reichenau aber nicht ganz alleine, muss man sagen.
SWR Kultur, das Forum. Wir müssen leider zum Ende kommen. Eine Frage habe ich noch, die geht vielleicht eben in diesem Jubiläumsjahr an Herrn Giddig. Es gibt doch noch so etwas wie monastisches Leben auf der Insel. Und in dem Zusammenhang ist mir begegnet, dass eine Tradition neu belebt wird. Das berühmte Verbrüderungsbuch, über das wir vorhin gesprochen haben, des Mittelalters, wird in gewisser Weise fortgeschrieben als Reichenauer Buch der Verbundenheit. Das ist das Ergebnis, glaube ich, einer Bürgerinitiative gewesen. Was verbirgt sich dahinter?
Genau, so wie Sie vollkommen zu Recht gesagt haben, seit den frühen 2000ern gibt es wieder eine Mönchszelle auf der Reichenau. Seit einigen Jahren gibt es dort auch noch zusätzlich Nonnen, also das monastische Leben geht weiter. Und neben unserer großen Landesausstellung in Konstanz, aber auch teilweise auf der Reichenau, haben eben die Bürgerinnen und Bürger von der Klosterinsel Reichenau organisiert über katholische Kirchengemeinde, politische Gemeinde und auch die Touristik Reichenau verschiedene Bürgerprojekte gestartet, die alle unter dem Motto »Wir knüpfen ein Band« stehen. Und da soll es darum gehen, wirklich die Verbundenheit innerhalb der Gemeinschaft, der Inselgemeinschaft, aber eben auch nach außen wieder zu stärken. Und da gibt es entsprechend eine Neuauflage, wenn man so möchte, dieses Reichenauer Verbrüderungsbuchs, wo man, soweit ich das gesehen habe, sich sowohl analog eintragen kann, aber eben auch digital. Also es gibt eine Webseite, wo man sich zeitgemäß fürs Jahr 2024 von der ganzen Welt aus übers Internet eintragen kann und seine Verbundenheit ja letztendlich mit der Reichenau bekunden kann.
Welterbe am Bodensee, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau, das war das Thema heute im Forum hier auf SWR Kultur mit dem Mittelalter-Experten Professor Steffen Patzold von der Uni Tübingen, der Schriftstellerin Tanja Kinkel und dem Historiker Marvin Gedig. Die große Landesausstellung in Konstanz und auf der Reichenau ist bis zum 20. Oktober zu sehen, zu erleben und mit Frau Kinkel auch zu hören, dank der Ausstellungs-App. Alle Infos dazu auf www.ausstellung-reichenau.de. Dort auch die Hinweise zu den erwähnten Apps und Büchern oder Sie klicken einfach auf swrkultur.de/forum. Ganz herzlichen Dank in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch.